Ihr hört Radio Störfunk mit dem Mittagsmagazin. Am 10. April 1945 wurden drei Männer in Brettheim von den Nazis hingerichtet. Wie es dazu kam und wie heute an sie erinnert wird, erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde im Störmelder. Wir haben Norman Kraus zu Gast übers Telefon. Er ist Vorsitzender des Fördervereins der Erinnerungsstätte, die Männer von Brettheim. Hallo Norman.
Hallo, grüß dich.
Was ist denn eigentlich 1945 in Brettheim passiert?
Ja, 1945 im Frühjahr kam der Krieg, der ja von Deutschland nach ganz Europa getragen worden war, nach Deutschland zurück, und er kam auch in die Dörfer. Und hier in Brettheim hatte man schon einen ganzen Tag lang amerikanische Panzer gehört, die von Mergentheim Richtung Crailsheim unterwegs waren. Und da hat man damit gerechnet, dass diese Amerikaner jetzt demnächst auch kommen. Man hat sich nicht gefreut auf den Feind, das ist ja klar, aber man hat sich doch gewünscht, dass dieser Krieg und diese Diktatur bald zu Ende gehen sollten. In Brettheim und in anderen Dörfern auch wusste man durch amerikanische Flugblätter, dass die Amerikaner forderten: Wehrt euch nicht, baut Panzersperren ab, schießt nicht, dann passiert euch auch nichts. Wenn ihr euch aber wehrt, wenn ihr nur ein paar Schüsse abgebt, dann machen wir euch euer Dorf kaputt. Und so wollte man sich verhalten, obwohl man natürlich auch Angst hatte vor den Amerikanern. Aber vor den eigenen Leuten, vor allem vor den SS-Soldaten, hatte man noch viel mehr Angst. Und jetzt kamen am 7. April, als man die Amerikaner stündlich erwartet hat, kamen vier Hitlerjungen durchs Dorf gezogen, mit Panzerfäusten bewaffnet. Und die Brettheimer waren sehr erschrocken. Ja, was soll jetzt das? Wir erwarten doch die Amerikaner und jetzt sind Hitlerjungen da und die wollen unser Dorf womöglich verteidigen. Die müssen so schnell wie möglich verschwinden. Friedrich Hanselmann und Friedrich Uhl waren so mutig und haben den Hitlerjungen die Waffen weggenommen und haben sie fortgejagt. Die Waffen, zu allem Überfluss muss man heute sagen, die Waffen haben die Männer dann auch vernichtet, haben sie im Dorfteich versenkt, weil man nicht wollte, dass die Amerikaner noch Waffen finden und dann sagen, ah, ihr wollt euch doch verteidigen und wir bestrafen euch dafür. Jetzt waren also die Waffen vernichtet, die Hitlerjungen waren geflohen, sind zurückgelaufen ins Nachbarort, wo sie stationiert waren, und haben natürlich Meldung gemacht. Und dann hat man auf die Amerikaner gewartet, aber die kamen nicht, denn Crailsheim war für sie wichtiger. Crailsheim war Verkehrsknotenpunkt, Bahnhof, Flugplatz, das war zuerst vorgesehen, und deshalb kamen die nicht nach Brettheim. Dann gegen Abend, als man lange gewartet hatte, kam ein SS-Kommando ins Dorf, hat nach den Männern gesucht, die die Hitlerjungen entwaffnet hatten, hat sie aufs Rathaus beordert und verhört. Also alle Männer, die an der Strecke gewohnt haben, wo die Hitlerjungen vorbeigekommen waren, die wurden verhaftet und verhört. Unter anderem natürlich auch Friedrich Hanselmann, Friedrich Uhl nicht, der war geflüchtet, er wurde gewarnt. Friedrich Hanselmann wurde auch gewarnt, aber der hat gesagt, ach, Kopf wäre das und schon nicht runterreise, und hat die Situation falsch eingeschätzt. Bei diesem Verhör im Rathaus haben zunächst Hanselmann und alle anderen geleugnet, aber wie dann der Sturmbannführer Gottschalk, der dieses Verhör geleitet hat, gedroht hat, das Dorf anzünden zu lassen und Leute erschießen zu lassen, hat sich Friedrich Hanselmann gestellt. Und er wurde sofort zum Tode verurteilt. Der Ortsgruppenleiter Leonhard Wolfmeier, der hier auch Lehrer war, der sollte als Beisitzer das Todesurteil unterschreiben. Er hat sich geweigert. Er hat gesagt, wegen dieser Sache bringt man diesen Mann nicht um. Daraufhin wurde der Bürgermeister Leonhard Gackstatter aufgefordert, das Todesurteil auch zu unterzeichnen. Und er als Nachbar von Friedrich Hanselmann hat genauso gesagt, das unterschreibe ich nicht. Daraufhin wurde Friedrich Hanselmann nicht gleich erschossen, so wie es vorgesehen war, denn es war schon ein Hinrichtungskommando im Ort, sondern er, also Friedrich Hanselmann, und auch noch der Molkereilehrling Schwarzenberger, die wurden verhaftet und nach Schillingsfürst gebracht. Jetzt wusste man nicht, wie geht's weiter. Es war Sonntag, es wurde Montag und man wusste nicht, lebt Hanselmann noch, was ist noch los. Am Montag kamen wieder SS-Soldaten ins Dorf und haben den Bürgermeister gesucht und den Ortsgruppenleiter. Und da haben manche Brettheimer schon Hoffnung gehabt, wenn die jetzt gesucht werden, dürfen die bestimmt für den Friedrich Hanselmann ein gutes Wort einlegen und vielleicht wird noch alles gut. Aber man hatte sich schwer getäuscht, denn diese beiden wurden, da sie sich für Hanselmann eingesetzt hatten und das Todesurteil nicht unterschrieben hatten, wurden die mit Haftbefehl gesucht und wurden auch verhaftet und wegen, genauso wie Hanselmann, wegen Wehrkraftzersetzung auch zum Tode verurteilt. Die beiden dann in Schillingsfürst am 10. April. Und dann hat man sich noch überlegt, wie können wir die Brettheimer auch noch besonders beeindrucken und zum Widerstand gegen die Amerikaner auffordern. Bringen wir sie doch nach Brettheim, die drei Männer, und hängen sie dort an den Friedhofslinden auf. Das wurde dann auch in die Tat umgesetzt. Hitlerjungen kamen nach Brettheim, haben die Linden zu Galgen umfunktioniert und am Abend des 10. April wurden alle drei Männer an diesen Friedhofslinden erhängt. Damit war die Tragödie aber noch nicht zu Ende. Eine Woche später kamen die Amerikaner endlich und sie haben die weiße Fahne gefordert zum Zeichen der Aufgabe, aber in Brettheim hat sich das niemand getraut, denn es sind ja SS-Soldaten und noch ein Gebirgsjägerkommando im Dorf geblieben. Und die haben natürlich nach allem, was war, den Eindruck erweckt, dass man die weiße Fahne nicht zu zeigen getraut, nachdem also deutsche Soldaten im Dorf waren. Daraufhin, und die deutschen Soldaten haben mit ihren Gewehren gegen die amerikanischen Panzer geschossen. Daraufhin haben die Amerikaner sich gesagt, wir brauchen hier keinen Straßenkampf zu führen, wir haben diesen Krieg längst gewonnen. Die haben Bomber angefordert. Die kamen gegen Mittag, vier Bomber aus Frankreich und haben das Dorf bombardiert. Stundenlang, es kam wieder die Aufforderung, die weiße Fahne zu zeigen, aber nachdem immer noch deutsche Soldaten da waren, hat sich das natürlich keiner getraut und vor allem nach den schrecklichen Ereignissen vom 10. April an den Friedhofslinden. Erst gegen Abend, als die deutschen Soldaten geflüchtet sind, weil sie eingesehen haben, dass sie nichts ausrichten können gegen diese Übermacht, konnten dann Brettheimer Bürger es wagen, die weiße Fahne zu zeigen. Dann wurden die Kampfhandlungen eingestellt und das Dorf wurde eingenommen. Aber noch war es nicht zu Ende mit der Zerstörung. Das Dorf war zu drei Vierteln zerstört und viele Häuser unbewohnbar. Und als die Brettheimer schon dachten, jetzt ist es wenigstens überstanden, kamen am 18. April, also am darauffolgenden Tag, deutsche Soldaten, die am 17. April geflüchtet waren, wieder in Aktion und haben mit Nebelwerfergranaten, das ist eine Splitterbombe, ins Dorf geschossen und nochmal Kinder und auch Erwachsene getötet. Und so sind bei dem ganzen Kampf um Brettheim 19 Menschen zu Tode gekommen, plus die drei Männer. Das waren ganz kurz zusammengefasst die Ereignisse vom April 1945.
Auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst, danke. Wie wurde denn nach dem Kriegsende mit dem Verbrechen umgegangen? Also wie wurde mit den Tätern von der SS umgegangen? Wurden die verurteilt oder wie sieht das aus?
Also in Brettheim hat man zunächst örtliche Gedenkfeiern abgehalten, Gottesdienst am 17. April, aber nur vorübergehend. Und eine gerichtliche Maßnahme war dann ein Prozess 1955 gegen die Täter von Brettheim, gegen den SS-General Simon, gegen den Sturmbannführer Gottschalk und gegen den Major Otto, die hier vor Ort die Brettheimer Bürger zum Tode verurteilt und hingerichtet hatten. Und dieser Prozess war in Ansbach 1955 und da sind viele Dorfbewohner hingefahren mit dem Moped, mit dem VW-Bus, was man halt hatte, und hatten die große Hoffnung, wenigstens ein bisschen irdische Gerechtigkeit zu bekommen. Aber sie wurden furchtbar enttäuscht, denn alle drei Täter wurden freigesprochen. Das konnten die Brettheimer, vor allem die Angehörigen, nicht fassen. Aber wenn man sich vorstellt oder wenn man sich klar macht, wer konnte denn Mitte der 50er Jahre Richter sein oder Anwalt, Das waren entweder Leute, die die ähnliche Funktionen schon im sogenannten Tausendjährigen Reich hatten, oder auch Leute, die noch überzeugt waren von der damaligen Zeit. Und die haben zusammengehalten, die alten Seilschaften, und haben praktisch eine Scheinverhandlung geführt, sodass es schließlich zu diesen Freisprüchen gekommen ist. Der Bundesgerichtshof hat versucht, diese Urteile aufzuheben, hat gesagt, das können wir so nicht lassen. Es kam zu einem zweiten Prozess 1958. Wieder hatte man Hoffnung auf Verurteilung, aber wieder wurde man enttäuscht. Das Ergebnis war das gleiche. Freisprüche mangels Beweises hieß es. Und ein dritter Versuch 1960 hat dasselbe Ergebnis gebracht. Daraufhin hat man dann von bayerischer Seite, von der Justizseite aufgehört, denn der General Simon ist dann kurz darauf verstorben und dann hat man keine weiteren Prozesse mehr geführt. Die Gemeinde Brettheim hat dann von ihrer Seite aus eine Gedenktafel am Friedhof errichten lassen, dort wo die Männer umgebracht worden waren. Eine Gedenktafel, in der in vier Zeilen geschildert wird, was hier passiert ist, damit wenigstens jeder, der hier vorbeikommt, weiß, was passiert ist und dass diese Sache nicht ganz in Vergessenheit gerät. Das war sozusagen der Auftakt für die Erinnerungsarbeit, aber die eigentliche tiefgründige Erinnerungsarbeit, die hat dann erst 1980 begonnen, genau, als Friedrich Braun Ortsvorsteher wurde.
Da sprechen wir gleich noch drüber.
Bitte?
Da sprechen wir gleich drüber, über die Erinnerungsstätte, die es heute gibt. Zuerst hören wir aber... Bitte?
Geht es ein bisschen lauter zu sprechen?
Ja, natürlich. Ja. Über die Erinnerungsstätte sprechen wir gleich. Zuerst hören wir aber ein bisschen Musik. Norman, du hast dir auch Lieder gewünscht.
Gut, gern.
Dann hören wir jetzt zuerst Reinhard May, Ich glaube nicht.
Ja.
Ihr hört Radio Störfunk mit dem Mittagsmagazin. Und wir haben gerade Norman Kraus am Telefon. Er ist Vorsitzender des Fördervereins der Erinnerungsstätte Die Männer von Brettheim. Norman, wie kann man sich denn diese Erinnerungsstätte vorstellen?
Ja, also die Erinnerungsstätte gibt es seit 1992. Das hat eine längere Vorgeschichte. Die wurde von der Landeszentrale für politische Bildung eingerichtet. Die hat einen Historiker beauftragt, der Hans Schultheiß, der ist heute Stadtarchivar in Waiblingen, inzwischen in Ruhestand. Und der hat das so konzipiert, dass in einem großen Raum die Ereignisse vom 7. bis 18. April dargestellt werden, also die Entwaffnung der Hitlerjungen, die Verhaftung, die Gerichtsverhandlung, Standgerichtsverhandlung, Ermordung und dann auch die Zerstörung ist sehr vielschichtig dargestellt mit großen Tafeln, mit vielen Fotos, mit Texten, sehr beeindruckend gemacht. Der Raum ist auch düster gehalten, das verbreitet eine dazu passende Stimmung. Und es gibt eine Leseecke, es gibt eine Panzersperre, die als Raumteiler eingerichtet worden ist, weil die Panzersperre auch eine Rolle gespielt hat damals. Und in diesem Raum werden die Ereignisse vom 7. bis 18. April, die Dorfgeschichte, dargestellt. Dann gibt es noch einen zweiten Raum, eine zweite Abteilung, in der hat man versucht, die Erziehung im Nationalsozialismus darzustellen. Denn die Hitlerjungen haben ja eine tragende Rolle gespielt, aber die waren ja nicht die eigentlich Schuldigen, die waren ja eigentlich verführte Jugendliche. Da gibt es Bild- und Tondokumente, ein Klassenzimmer ist nachgestellt, denn auch die Schule hat bei der Erinnerung, bei der Erziehung damals eine große Rolle gespielt. Ich möchte da nur als Beispiel ein Hitler-Zitat zitieren, der 1932 schon gesagt hat, meine Pädagogik ist hart, das Schwache muss weggehämmert werden. Es wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich. Es darf nichts Schwaches und Zärtliches an ihr sein. Und dann wird eben diese Erziehung zum Krieg, von dem man so überzeugt war, dass er eben sein muss, dargestellt, bis zum bitteren Ende, garniert mit Kriegsspielzeug, mit Gesellschaftsspielen, die man damals hatte. Und wir haben da auch eine Bildpräsentation über schulische Ausbildung, wie eben im Unterricht diese deutschen Jungen so oder die Kinder so erzogen worden sind, dass sie zum einen hart werden wie Kruppstahl, Sie kennen den Spruch sicher, und wie auch die jüdischen Menschen diffamiert worden sind, dass man die am besten wegbringen sollte, dass man also mit denen keinen Kontakt haben sollte. Die wurden als Gefahr dargestellt. Das Ganze ist gut gemacht, darf ich sagen, denn wir haben es nicht selber gemacht, hat wie gesagt die Landeszentrale für politische Bildung so gestaltet und es findet auch bei allen Besuchern guten Anklang und macht sehr betroffen.
Gibt es dort auch Führungen oder Art Veranstaltungen, die man mitmachen kann?
Ja, natürlich. Wir haben jeden ersten Sonntag im Monat geöffnet. Da kann man ohne Anmeldung kommen, von 2 bis 5. Ansonsten nach Anmeldung bei mir, dass man einen Termin vereinbart und eine Führung, die dauert dann so etwa 2 Stunden, 2 bis 2,5, je nach Interessenlage und nach Zeit, den die Besucher mitbringen. Wir fangen da gern an mit einem Dokumentarfilm. Das ist ein weiteres Standbein unserer Arbeit. Da gibt es eine Rodenburger Dokumentarfilmgruppe, die hat schon in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen sehr beeindruckenden Dokumentarfilm gedreht. Der heißt, als der Frieden schon so nah war. Und da kommen Zeitzeugen zu Wort, die die Geschichte erzählen. Wir sind also eine der wenigen Gedenkstätten, in denen sich die Besucher noch indirekt zwar, aber doch durch Zeitzeugen direkt informieren lassen können. Der Film dauerte 3/4 Stunde und ist sehr sachlich und ruhig gemacht, aber auch sehr beeindruckend und sehr betroffen gemacht. Dann folgt die Führung durch die Ausstellung, aber die können dann die Besucher, die den Film gesehen haben, weitestgehend selbst gestalten, wie sie Schwerpunkte setzen wollen. Und auf Wunsch und wenn Zeit bleibt, macht man dann auch noch einen Spaziergang zum Friedhof, zu den Linden, was ja die eigentliche Erinnerungsstätte ist, und zu den Gräbern der Getöteten, die auf unserem Friedhof ruhen.
Wissen Sie denn, wie bekannt diese Erinnerungsstätte ist? Also wir haben erst vor kurzem davon erfahren, oder glauben Sie, dass die bekannt genug ist? Weil ich finde, persönlich ist es eine ganz gute Veranschaulichung von den Dingen, die da passiert sind.
Das ist ja auch vor allem so konzipiert, dass Jugendliche angesprochen werden. Das geschieht von diesen großen Tafeln, dass man durch wörtliche Rede angesprochen wird und durch viele eindringliche Bilder. Dazu haben wir dann auch Literatur noch, die wir mitgeben können, ein Faltblatt und auch 2 Bücher, die unser Verein schon herausgegeben hat. Und es findet, wenn man den Einträgen in unserem Gästebuch glauben darf, und das darf man ja, findet auch bei Jugendlichen recht guten Anklang. Allerdings muss man sagen, die Schülerzahlen, also die Anzahl der Klassen, die könnte größer sein, wir könnten mehr bewältigen, aber wir liegen etwas ungünstig an der Kreisgrenze, haben nicht sehr gute öffentliche Verbindungen und ein Lehrer müsste eigentlich einen Extrabus chartern, um hierher zu kommen, und daran scheitert es oft. Also wir haben jährlich, wenn es normale Jahre sind, nicht so wie zurzeit, haben wir so etwa 15 bis 20 Schulklassen. Und manche Schulen nutzen dieses Angebot regelmäßig mit den Abschlussklassen, aber manche gingen auch auf unsere Werbung, die wir gemacht haben, nicht ein und kommen halt nicht.
Norman Kraus von der Erinnerungsstätte Die Männer von Prettheim. Gleich sprechen wir weiter mit dir über die Gedenkstätte und auch über die Gedenkstunde, die immer im April stattfindet, und zwar am 10. Zuerst aber nochmal dein zweiter Liedwunsch, Sommermorgen von Reinhard May.
Gern, danke.
Ihr hört Radio Störfunk um 12:45. Sie und ich haben Norman Kraus am Telefon. Norman, du arbeitest in der Erinnerungsstätte Die Männer von Prettheim. Ist es eine ehrenamtliche Arbeit oder beruflich?
Nein, das ist eine ehrenamtliche Arbeit. Wir alle arbeiten ehrenamtlich. Also die Vorstandschaft, Kassier, Schriftführer und was man so hat. Oder auch andere Mitglieder, die keine direkte Vorstandsfunktion haben, sind bereit, Führungen zu machen. Die meisten habe zwar ich, weil ich Rentner bin und Zeit habe, und die anderen sind berufstätig, aber gerade an den Sonntagen sind andere auch bereit, Führungen zu übernehmen. Wir hatten in den früheren Jahren, muss man sagen, 1500 bis 2000 Besucher pro Jahr. In den letzten Jahren sind es jetzt weniger geworden, je mehr der zeitliche Abstand zu den eigentlichen Ereignissen fortschreitet, lässt das Interesse etwas nach. Jetzt haben wir nur noch etwa 1000 bis 1200 Besucher. Und die Erinnerungsstätte wird also von unserem Förderverein vollständig verwaltet. Alles, was damit zu tun hat, auch kleine Reparaturen übernehmen wir. Und da ist die Gemeinde froh und dankbar. Die unterstützt uns auch und gibt auch mal Zuschüsse. Dann kriegen wir von der Landeszentrale für politische Bildung Zuschüsse. Wir haben zurzeit 160 Mitglieder. Da gibt es Mitgliedsbeiträge. Und von den Spenden, die Besucher da lassen, können wir auch gut leben und uns auch mal wieder neu ausrüsten, zum Beispiel modernisieren. Da kommen wir gut über die Runden.
Wie kam es denn dazu, dass du in der Gedenkstätte tätig bist?
Ich habe so im Alter von 12, 13 Jahren von diesen Ereignissen als Junge erfahren und dann hat es mich nie mehr losgelassen. Es kommt vielleicht dazu, dass der Bürgermeister Gackstatter mein Großonkel war, spielt vielleicht eine Rolle. Und dann vor allem der Friedrich Braun, der war Ortsvorsteher seit 1980. Und als er diesen Förderverein gegründet hat, es war 1988, da war es für mich klar, dass ich da mitmache. War zuerst einige Jahrzehnte Schriftführer und seit 2004 bin ich Vorsitzender. Und macht es auch noch gern.
Jetzt gibt es ja auch jedes Jahr am 10. April die Gedenkstunde, wo man einfach der Hinrichtung gedenkt, der drei Männer. Wie lief das in den letzten, also dieses und letztes Jahr ab unter der Corona-Pandemie?
Ja, also zunächst möchte ich betonen, dass die Gedenkfeier eine Veranstaltung der Ortschaft ist oder der Gemeinde. Da sind wir sehr froh vom Förderverein. Wir arbeiten ja eng zusammen und sagen auch dem Ortsvorsteher mal mögliche Kandidaten für eine Gedenkrede. Aber es ist eine Veranstaltung der Ortschaft, die auch dahinter steht. Die organisieren das, der Ortsvorsteher und der Ortschaftsrat. Die örtlichen Vereine machen mit. Und also der Posaunenchor, der Kirchenchor, der Gesangverein. Und die Veranstaltung wird also von der Kommune gemacht. Die Gedenkfeiern haben begonnen 1980. Da hat der Friedrich Braun das erste Mal selber geleitet. Und es ist jetzt also schon über 40 Mal so gewesen, dass es stattfinden konnte. Es waren schon sehr prominente Gedenkredner dabei, beispielsweise der frühere Ministerpräsident Teufel oder die Kultusministerin, die Frau,
Eisenmann?
Frau Eisenmann, Entschuldigung, ja, oder die Abgeordnete im Europaparlament, Frau Gebhardt, dann Bürgermeister, dann geistliche Vertreter, Rezo Schlauch war dabei, die Leiterin des Landesamtes, Landeszentrale für politische Bildung, also immer Leute, die auch zugkräftig waren und Bürger angezogen haben. Und das ist also eine Veranstaltung, die im Ortskalender wirklich einen guten Platz hat. Viele Brettheimer kommen. Jetzt die letzten beiden Jahre war es nichts, letztes Jahr gar nichts, da konnte nur eine stille Kranzniederlegung stattfinden. Dieses Jahr hat der Ortsvorsteher eine kleine Gedenkfeier gemacht und unser Schriftführer, der Hans Helei, der ist ein sehr fähiger Mann am Computer und filmt auch. Und der hat eine Rede, die der für dieses Jahr vorgesehene Gedenkredner ihm zukommen hat lassen, die hat er ins Internet gestellt und die kann man in unserer Homepage abrufen. Und so ist es also dieses Jahr nicht komplett ausgefallen, die Gedenkfeier.
Warum ist es wichtig, an solche Ereignisse zu erinnern?
Es ist ganz wichtig, weil diese Verbrechen, die damals geschehen sind, die dürfen auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Und die kann man nicht einfach so abwischen wie einen lästigen Vogelschiss, wie es manche sehen. Es ist ja immerhin so gewesen, dass in diesen geplanten 1000 Jahren des Dritten Reiches, dass da in 12 Jahren Verbrechen von 1000 Jahren begangen worden sind. Und bei uns auch mehrere. Und das ist unsere Verpflichtung, dass wir das weitergeben, gerade weil auch je weiter der zeitliche Abstand voranschreitet, das Interesse der Jugendlichen nachlässt, ist es wichtig, dass wir diese Ereignisse, an diese Ereignisse gedenken und unsere Toten damit auch ehren.
Vielen Dank dann für dein telefonisches Kommen und den Einblick in die Erinnerungsstätte. Gibt es noch etwas, was du zum Thema loswerden willst?
Ja, ich möchte euch gern einladen, würde euch gern kennenlernen. Meldet euch mal, wenn ihr Zeit habt, dann machen wir eine Sonderführung. Ihr könnt auch auf unserer Homepage mal nachsehen und einiges noch erfahren. Da ist dann auch meine Adresse drin. Bin ich gern bereit, euch mal eine separate Führung zu geben. Alles Gute.
Dafür vielen Dank schon mal. Wir melden uns auf jeden Fall.
So machen wir es. Gute Zeit und bleibt gesund.
Dir auch. Norman Kraus, Vorsitzender des Fördervereins der Erinnerungsstätte, die Männer von Brettheim.